Ja, ich möchte euch auch ganz herzlich begrüßen und freue mich, dass wir gemeinsam Gottes Wort betrachten dürfen. Und bevor wir einsteigen, möchte ich auch noch kurz zwei Dinge ansagen. Ich bringe ab und zu, ich glaube alle zwei Monate so, eine Zeitschrift mit. Das ist von der Missionswerk Operation Mobilisation, mit denen war ich ja 7 Jahre unterwegs. Schon etwas länger her. Und das sind so Informationshefte praktisch, wo man sehen kann, was so Gott in der Welt tut. In verschiedenen Ländern und was auch an Aktivitäten geplant ist, ist natürlich jetzt alles etwas eingeschränkt. Auch die Logos Hope ist mit dabei, wo ich, also nicht auf dem Schiff, aber auf der Doulos war ich ja damals. Nehmt das gerne mit für euer Gebetsleben. Das ist auch eine Liste, glaube ich, diesmal drin von Mitarbeitern. Betet für die Arbeit. Das ist wie alle Missionsarbeit, sei es Neues Land oder andere Missionswerke, alles anders geworden mit der Pandemie und sehr viel schwieriger geworden ein Stück weit, aber auch sind da offene Türen, da bin ich mir sicher. Und dass Gott da auch wirkt in dieser Zeit und betet dafür. Und das Zweite, was ich sagen wollte, ich werde in meinen jungen Jahren nochmal einen Einsatz wieder planen im Juli. Die bieten ja auch so Kurzzeiteinsätze an. Diesmal ist es eher auf Deutschland fokussiert, weil man nicht so viel ins Ausland reisen darf. Und ich habe mich jetzt geplant, so Gott will, im Juli eine Woche einen Einsatz zu machen in Bayern. Und das nennt sich Ride and Shine, also fahre und leuchte, um es zu übersetzen aufs Deutsch. Und das wird so sein, dass wir mit dem Fahrrad pro Tag so circa 50 Kilometer, vielleicht auch mehr, durch die Alpen oder um den Bodensee rumfahren und werden dann von Stadt zu Stadt fahren und dort missionieren. Das ist der Plan. Und da habe ich mich jetzt angemeldet in meinen jungen Jahren. Ich muss ja was für meine Fitness tun. Nein. Aber das ist eine tolle Sache und ihr könnt auch dafür beten. Das wird ich werde das dann nochmal, wenn es näher rückt, dann am 17. Juli geht es los. Und dann fahren wir um den Bodensee und missionieren dort und bewegen uns. Ja, soweit. Jetzt wollen wir in Gottes Wort schauen und bevor wir das tun, wollen wir nochmal beten. Vater, wir wollen jetzt danken auch für dein Wort. Danke, dass du zu uns reden möchtest, Herr. Und wenn du nicht redest, dann reden wir umsonst. Und so bitten wir dich, Herr, dass du jetzt dein Wort nimmst und auch zu unsere Herzen redest und uns bewegst, dass wir erquickt werden, wie wir es heute gehört haben, dass wir wieder neu aus der Quelle trinken und uns freuen dürfen an dir und alles das, was du uns schenkst. Mit dir selbst. Wir danken dir dafür in Jesu Namen. Amen. Wir sind in Johannes Kapitel 7. Ich habe die Erlaubnis bekommen, das ist Absprache mit Wolfgang, dass ihr habt ja angefangen, 1. Timotheus zu starten, aber ich habe da die Ausnahmegenehmigung bekommen.
Danke.
Ja. weiterzumachen, Johannes Evangelium. Wir sind ja in Kapitel 7. Vielleicht nochmal zur Erinnerung, wir sind, glaube ich, bis Vers 24 gekommen. Vielleicht noch mal so ein bisschen für uns, dieses Kapitel 7 ist ja auch etwas länger, das Kapitel. Worum geht es in diesem Kapitel 7? Was ist so der Hintergrund? Wo befindet sich der Herr Jesus gerade zeitlich gesehen? Er ist Richtung Laubhüttenfest unterwegs. Das wird das letzte Mal sein, dass er das Laubhüttenfest miterlebt. Es ist ungefähr 6 Monate vor seiner Kreuzigung. Er geht nach Jerusalem. Viel Volk ist in der Stadt. Es gibt sehr viel Gemurmel, das kommt auch öfter in dem Text vor, es wird viel gemurmelt über Jesus. Wer ist dieser Jesus? Ist er wirklich der Messias? Ist er Prophet oder ist er ein Scharlatan, ein Dämon? Wird er sogar beschrieben als Dämon? Wer ist dieser Jesus? Das war das Thema und er kommt mitten im Laubhüttenfest zum Tempel. Und nicht so wie die Brüder es erwarteten, vielleicht auch wie das Volk erwartete, er ging im Verborgenen. Der Herr Jesus arbeitet oft im Verborgenen. Dinge, die wir nicht sehen. Und das ist so schön, dass Gott an der Arbeit ist, auch wenn wir vielleicht so das nicht immer alles mitbekommen, aber er ist an der Arbeit, er vollendet sein Werk, bis die Vollzeit erhalten eingeht und Jesus wiederkommt. Und vieles davon kriegen wir gar nicht mit. Und so ist auch der Jesus im Verborgenen zu diesem Fest gekommen, zu dem Laubhüttenfest, was ein Bild ist für den Auszug aus Ägypten, ins verheißene Land, ist aber auch verbunden mit dem Erntedankfest, verknüpft. Und der Herr Jesus geht in den Tempel und fängt an zu lehren. Und die Leute wundern sich, woher kennt er die Schriften? Das ist ein Ungelehrter. Wo hat er diese, hat nicht studiert? Und das Thema in diesem ersten Abschnitt, Vers 1 bis 24, da geht es eigentlich darum, woher kann ich wissen, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Und das ist eine wichtige Frage. Wem vertraue ich mein Leben an? Ist er wirklich der, der sagt, der er ist, oder nicht? Das ist wichtig, das zu prüfen. Und Jesus selbst sagt das in Vers 17, wenn jemand seinen Willen tun will, wird erkennen. Er wird erkennen, ob diese Lehre von Gott ist oder ob ich aus mir selbst rede. Also es ist schon entscheidend, und das ist ja auch die Botschaft des Johannesevangeliums, wenn ihr euch erinnert. Und das hoffe ich, tut ihr alle. Johannes 20, Vers 31. Diese aber sind geschrieben. Warum sind sie geschrieben? Warum ist das Johannesevangelium geschrieben? Damit ihr wisst und erkennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Und damit ihr durch Glauben Leben habt in seinem Namen. Also wem vertraue ich mein Leben an? Das ist eine ganz wichtige Frage. Und es ist gut, und Jesus lässt sich auch prüfen. Und er gibt drei Kriterien in diesen ersten 24 Versen. Wir können ihn prüfen anhand seiner Lehre, was er lehrte. Das war außergewöhnlich. Später sehen wir in dem Text heute, den wir lesen, dass die Diener geschickt werden, ihn festzunehmen, und die kommen zurück zu den Obersten, und die Obersten sagen, wo ist er denn? Und wisst ihr, was die Diener sagen? Wir haben noch nie jemanden so reden hören. Er war außergewöhnlich in seiner Lehre. Das, was er lehrte, unterstrich, dass er göttlichen Ursprungs hatte. Das zweite ist, sein Leben war außergewöhnlich. Sie versuchten, eine Sünde zu finden in seinem Leben. Und sie konnten nicht. Sie mussten sich was ausdenken, was inszenieren, um ihn am Ende zu kreuzigen. Sein Leben war außergewöhnlich. Ja, es hatte auch hier göttlichen Ursprungs. Und seine Werke, und das bezieht sich auch auf Kapitel 7, denn er wird angeklagt, dass er einen Menschen in Kapitel 5 geheilt hat, der 38 Jahre lang krank war, schwerst krank war und immer versucht hat, geheilt zu werden. Und Jesus kommt in dieses Bild hinein, in dieses Szenario und sieht das Elend dieses Menschen und er heilt ihn. Und dafür wird er angeklagt, weil der Tag, an dem er geheilt hatte, welcher Tag war? Der Sabbat. Und dann offenbart er eigentlich durch seine Werke, kann man sehen, er ist anders, er ist von Gott gekommen, er ist von Gott gesandt, er ist Gott selbst, Mensch geworden. Haben die Leute es begriffen? Nein. Und wir haben immer wieder gesagt, das menschliche Herz ist verdorben. Es ist trügerisch, genau. Es ist kaputt, es ist unfähig, Jesus zu erkennen aus eigener Kraft. Wir brauchen Offenbarung. Gott muss uns das offenbaren, sonst sehen wir es nicht. Und da haben wir viele, viele Beispiele. Wir haben heute aus Johannes 4 gehört, die Frau am Brunnen. Jesus spricht von lebendigem Wasser. Wovon spricht sie? Vom Brunnen, vom Wasser. Du hast keinen Eimer. Ja? Also unfähig, und wir sehen das auch in unserem Text heute, den wir noch lesen. Der Mensch in sich ist unfähig, die Wahrheit zu erkennen, es sei denn, Gott offenbart sie ihm. Aber alleine durch das Prüfen schon kann man sehen, Jesus, seine Lehre hatte göttlichen Ursprung, sein Leben war von Gott und seine Werke waren auch von Gott. Sie bewiesen sozusagen, dass er von Gott gekommen ist. Das ist so der Hintergrund. Und wir haben geendet in Vers 24, da fordert er die Zuhörerschaft auf. Besonderen, die Religiösen, die Obersten, die Sadduzäer, die Pharisäer. Und er sagt, richtet nicht nach dem Augenschein, sondern fällt ein gerechtes Urteil. Denn das ist genau das, was sie taten. Sie schauten auf das Äußerliche, sie sagten, kommt irgendwas Gutes aus Galiläa? Also wir werden das noch sehen, die Argumente, ja, die sind so haltlos, also die haben überhaupt keinen Wert. Und Jesus sagt, richtet nicht nach dem Augenschein, sondern fällt ein gerechtes Urteil. Und da steigen wir jetzt ein, also da kommen wir jetzt zu dem zweiten Gedanken, der uns heute bewegen wird. Das eine ist, wie können wir die Wahrheit erkennen? Das war der erste Abschnitt von Kapitel 7, 1 bis 24. Und jetzt kommen wir zum zweiten Teil. Was bewirkt, wenn ein Mensch diese Wahrheit erkennt? Was verändert sich in unserem Leben, wenn ein Mensch diese Wahrheit erkennt? Das ist der zweite Teil jetzt, den wir lesen werden. Und ich möchte einsteigen mit euch in Johannes Kapitel 7, Vers 25. Ich werde versuchen, bis zum Ende des Kapitels durchzugehen, und vielleicht werde ich jetzt nicht jeden Abschnitt so detailliert betrachten können aufgrund von Zeit. Aber wir werden uns heute Morgen hauptsächlich auf Vers 37 bis 39 konzentrieren. Das wird unser Hauptfokus sein. Aber es ist wichtig, wenn wir Aussagen des Herrn Jesus in die Volksmenge hören und er sie spricht, dass wir auch das Umfeld kennen. In welcher Situation sagt er das? Und wie sind die gerade ihm gegenüber eingestellt? Und wir werden, und deswegen müssen wir auch den Rahmen ein bisschen betrachten, weil der wichtig ist. Ich lese von Vers 25, Kapitel 7. Da sprachen etliche von Jerusalem: Ist das nicht der, den sie zu töten suchen? Und siehe, er redete öffentlich, und sie sagen ihm nichts. Haben etwa die Obersten wirklich erkannt, dass dieser in Wahrheit der Christus ist? Doch von diesem wissen wir, woher er ist. Wenn aber der Christus kommt, so wird niemand wissen, woher er ist. Da rief Jesus, während er im Tempel lehrte, und sprach: Ja, ihr kennt mich und wisst, woher ich bin. Und doch bin ich nicht von mir selbst gekommen, sondern der ist wahrhaftig, der mich gesandt hat, den ihr nicht kennt. Buh. Ich aber kenne ihn, weil ich von ihm bin, und er hat mich gesandt. Da suchten sie ihn zu ergreifen, aber niemand legte Hand an ihm, denn seine Stunde war noch nicht gekommen. Hier haben wir die erste Gruppe von Menschen. Was war die Reaktion, nachdem Jesus lehrte im Tempel? Sie waren sich nicht sicher. Ja, sie waren unschlüssig. Hier spricht Jesus ja zu dem Volk, also zu denen in Jerusalem. Es waren nicht die Religiösen, denn sie erwähnen ja im Vers 26 etwa die Obersten wirklich erkannt. Also hier war das Volk, das hörte. Und sie kamen zu dem Schluss, er sagte, wenn der Christus kommt, und hier merken wir schon die Unwissenheit auch, denn das Alte Testament war voll von Vorhersagen über das Kommen des Messias. Ganz viele Prophetien. Und hier heißt es aber, denn wenn, im Vers 7, doch von diesem wissen wir, woher er ist, wenn aber der Christus kommt, so wird niemand wissen, woher er ist. Das war so ein Mythos, der da zu der Zeit herumkreuchte und fleuchte. Aber im Alten Testament wissen wir im Buch Micha, Kapitel 5, Vers 1, wo wird der Messias geboren? Ganz detailliert. Wo wird er geboren? Wo wurde Jesus geboren? Hallo? In Bethlehem, Ephraha. In Bethlehem. Und sie sagen, wenn er kommt, dann wissen wir nicht, woher er kommt. Aber das war ganz klar in dem Alten Testament vorhergesagt, wo Jesus geboren ist. Und Ephraha, das ist ein kleiner Vorort von Jerusalem. Es gab mehrere Bethlehems damals, Haus des Brotes heißt das. Also es wurde ganz spezifisch gesagt, wo der Messias geboren wird. Wir werden nachher sehen, dass selbst die Obersten das nicht richtig in die Reihe gekriegt haben. Ja? Also hätten sie sich mit dem Wort Gottes auseinandergesetzt, mit dem Alten Testament, dann hätten sie wissen müssen, dass der Messias, wenn er geboren wird, in Bethlehem geboren wird. Und wenn sie ein bisschen mehr recherchiert hätten, hätten sie festgestellt, dass Jesus wo geboren wurde? In Bethlehem. Und er hat eine weite Reise gemacht. Maria und Josef haben eine weite Reise gemacht. Von Norden, von Nazareth runter. Und was Gott alles in Bewegung gesetzt hat, damit der Messias in Bethlehem geboren wird, das ist gewaltig. Aber er wurde dort geboren. Und dann sagt Jesus etwas ganz Entscheidendes hier zu den Leuten, die sich auch im Tempel bewegten. Das hatte ich so ein bisschen betont in Vers 28 am Ende, sagt er: Ich bin nicht von mir selbst gekommen, sondern der ist wahrhaftig, der mich gesandt hat. Und jetzt sagt er etwas ganz Erstaunliches. Er spricht hier zu Leuten, die ihm feindlich gesinnt sind, den ihr nicht kennt. Er gießt noch Öl rein ins Feuer. Also das war nicht sehr schmeichelhaft, zu den Leuten im Tempel zu sagen: Ihr kennt Gott nicht. Gott kennen wir nicht? Hallo? Das ist so das Umfeld. Und dann heißt es, und wir sehen auch hier die göttliche Führung in diesem Ereignis im Tempel beim Blaupüttenfest, da heißt es, da suchten sie ihn zu ergreifen, aber niemand legte Hand an ihn, denn seine Stunde war noch nicht gekommen. Hier sehen wir den Plan Gottes, der über allem steht. Niemand konnte an Jesus ran, es sei denn, Gott ließ es zu und es war die Stunde gekommen. Und das trifft auch auf uns zu. Wenn du ein Kind Gottes bist, dann steht Gottes Plan über allem. Dann brauchen wir uns nicht zu fürchten. Was immer kommt, es muss an Gott zuvor vorbei. Ist das nicht herrlich? Wir sprechen von Erquickung in einer Pandemie. Wir sind geborgen. Wir brauchen uns nicht zu fürchten. Gott weiß, was er tut. Glaubst du das? Das gibt dir Hoffnung, das gibt dir Zuversicht, oder nicht? Was sonst? Die Impfung? Ist das unsere Hoffnung? Ich hoffe nicht. So gut die oder schlecht die auch sein mag, will ich gar nicht bewerten. Aber Fakt ist der, dass wir, die wir Kinder Gottes sind, in Gottes Hand geborgen sind. Und die Stunde, wenn sie kommt, dann kommt sie und dann ist es das, was Gott zulässt. Nicht, was irgendjemand anderen zulässt. Und das gibt uns Hoffnung, Zuversicht, Freude in all dem Chaos, ja, in dem wir uns befinden. Und so ging es Jesus auch. Niemand konnte Hand anlegen an ihm, bis die Stunde da war. Also hier sehen wir sein Leben, was reflektierte, dass er von Gott gekommen ist. Wir sehen die Argumente eigentlich immer wieder. Wir gehen weiter in unserem Text. Viele aber aus der Volksmenge glaubten an ihn. Ist auch immer interessant, finde ich, dass die eigentlich am dichtesten dran waren, doch am weitesten weg waren. Also die Pharisäer, da lesen wir relativ wenig, dass die wohlwollend oder gläubig reagierten. Wir sehen, Nikodemus kommt hier auch in unserer Begebenheit vor, der so Schritt für Schritt näher an die Wahrheit kommt und am Ende sogar, meine ich, auch dann die Kurve kriegt und von Neuem geboren wird. Aber die große religiöse breite Masse, die wendet sich komplett gegen Jesus. Aber das Volk, heißt es hier, und das lassen wir einfach mal so stehen, viele aber aus der Volksmenge glaubten an ihn und sprachen, wenn der Christus kommt, wird er wohl mehr Zeichen tun als die, welcher dieser tat. Also sie fingen an zu prüfen. Und sie sagten, Mensch, der tut so viele gute Werke und der ist so außergewöhnlich, da muss doch irgendwas dran sein. Und das bewirkte Glauben in ihnen. Wir können das jetzt nicht bewerten, ob es echter Glaube war, wie auch immer. Wir lassen das einfach mal so stehen. Aber ich finde es interessant, dass Jesus ist gekommen zu suchen, was verloren ist. Aber Jesus hat sehr viel Zeit mit denen verbracht, die meinten, nicht verloren zu sein. Und das ist schwierig. Ja, wir sollen an die Hecken und Zäune dieses Bild auch einladen und die Leute, die eingeladen waren, die hatten alle Entschuldigung und dann sagt er in diesem Beispiel, geht an die Hecken und Zäune, zu den Armen, zu den Kaputten und lad sie ein und die kommen. Und denke, das ist auch ein Auftrag für uns, dass wir uns Gedanken machen, das neue Land ist eine Arbeit, aber dass wir uns Gedanken machen, da gibt es so viel Not, auch jetzt in der Pandemiezeit, ja, wie können wir helfen praktisch? Und Menschen, die jetzt durch diese Pandemie auch in noch größere Not gekommen sind, kann man sich darüber Gedanken machen. Wir lesen weiter in unserem Text. Die Pharisäer hörten, dass die Menge, Vers 32, die Dinge über ihn murmelte. Darum sandten die Pharisäer und die obersten Priester Diener ab, um ihn zu ergreifen. Da sprach Jesus zu ihnen, noch eine kleine Zeit bin ich bei euch und dann gehe ich zu dem, der mich gesandt hat. Ihr werdet mich suchen und nicht finden und wo ich bin, dorthin könnt ihr nicht kommen. Da sprachen die Juden untereinander, wohin will er denn gehen, dass wir ihn nicht finden sollen? Will er etwa zu den unter den Griechen Zerstreuten gehen und die Griechen lehren? Was ist das für ein Wort, dass er sprach, ihr werdet mich suchen und nicht finden und wo ich bin, dorthin könnt ihr nicht kommen. Hier sehen wir wieder, ja, der Herr Jesus spricht von was? Vom Himmlischen. Er geht zu seinem Vater, er hat aber noch etwas vorher zu tun. Er hat einen Auftrag. Und der musste erst erledigt werden. Aber er ist auf dem Weg zurück zu seinem Vater in die Herrlichkeit. Und wenn wir darüber nachdenken, dass Jesus 6 Monate vor seiner Kreuzigung war, was würden wir denken, wenn wir wüssten, dass wir in 6 Monaten sterben? Worüber würden wir uns Gedanken machen? Das Leben nochmal richtig genießen, auskosten vielleicht. Der Herr Jesus hatte die Herrlichkeit vor Augen. Hebräer 12 spricht davon, dass die Freude, die vor ihm lag, erduldete er das Kreuz. Er sah über das Kreuz hinaus zu dem, was kommt und was durch das Kreuz alles bewirkt wird, dass Menschen Rettung finden können. Dass Menschen in die Herrlichkeit kommen können, durch das Kreuz. Und als Jesus an das Kreuz dachte, dachte er an den Vater, an die Herrlichkeit, die auf ihn wartete. Und ich denke, das ist auch ein Bild für uns und auch etwas, was uns Mut geben sollte. Auch im Leid kann man sich sehr schnell auf das Leid fokussieren und da verharren. Warum immer ich? Warum muss ich so viel leiden? Warum gibt es so viel Not in meinem Leben? Dass es uns hilft, in diesen Phasen, wenn das Leid da ist, dass wir dahin schauen auf die Herrlichkeit, die auf uns wartet. Denn alles das, was Gott in deinem Leben zulässt, auch an Leid, soll Herrlichkeit bewirken. Ja? Und wenn wir darauf unsere Augen richten, das heißt nicht, dass ich das Leid einfach vergesse. Nein, da ist der Schmerz, da ist der Leid, das Leid. Aber es gibt uns eine andere Perspektive, dass dieses Leid nicht in sich selbst etwas ist, was ich überwinden muss, sondern dass ich durch das Leid die Herrlichkeit sehe, so wie Jesus es tat. Und das gibt uns auch wieder Kraft, Hoffnung. Und dass wir in dem Leid sogar Freude empfangen, ja? Wo alle anderen eher jammern, die ohne Jesus unterwegs sind. Und dass wir da auch ein Bild dafür kriegen, oder wenn wir die Mission, die Jesus hatte, sehen, er sah das Kreuz, er rang auch damit, im Garten Gethsemane nicht, ja. Aber er wusste, endet diesen Kampf mit den Worten, nicht mein Wille geschehe, sondern deiner. Und damit legte er sein Leben in Gottes Hand und sagt, Vater, was immer du tust, das wird gut sein und es ist richtig. Wir überspringen jetzt mal Vers 37 bis 39, weil da kommen wir gleich nochmal drauf. Wir gehen weiter in Vers 40. Viele nun aus der Volksmenge sagten, als sie das Wort hörten, das ist wahrhaftig der Prophet. Andere sprachen, dieser ist der Christus. Andere aber sagten, kommt der Christus denn aus Galiläa? Hier sind wir wieder voll im Thema. Sagt nicht die Schrift, dass der Christus aus dem Samen Davids kommt und aus dem Dorf Bethlehem, wo David war? Es entstand nun seinetwegen eine Spaltung unter der Volksmenge und etliche von ihnen wollten ihn ergreifen, doch legte niemand Hand an ihn. Nun kamen die Diener zu dem obersten Priester und Pharisäern zurück. Und diese sprachen zu ihm, warum habt ihr ihn nicht gebracht? Die Diener antworten, nie hat ein Mensch so geredet wie dieser Mensch. Da antworten ihnen die Pharisäer, seid auch ihr verführt worden? Glaubt auch einer von den Obersten oder den Pharisäern an ihn? Aber dieser Pöbel, der das Gesetz nicht kennt, der ist unter dem Fluch. Da spricht zu ihnen Nikodemus, der bei Nacht zu ihm gekommen war und der einer der ihren war, richtet unser Gesetz einem Menschen, es sei denn, man hat ihn zuvor selbst gehört und erkannt, was er tut. Sie antworteten und sprachen zu ihm, bist du etwa auch aus Galiläa? Forsche nach und sieh, kein Prophet ist aus Galiläa hervorgegangen. Und so ging jeder in sein Haus. Hier merken wir wieder, wie verbohrt und wie blind der Mensch der Wahrheit gegenüber ist. Wir können sie nicht erkennen. Und die Argumente, die wir hier finden, sind erschütternd. Hier waren Leute, die sich in der Schrift auskannten, die sogar sagten, dass dieser Messias, der wird geboren aus dem Samen Davids und er wird in Bethlehem geboren. Und sie sagen aber über Jesus am Ende, kein Prophet ist aus Galiläa hervorgegangen. War das richtig?
Was denkt ihr?
Haben sie recht geurteilt?
Haben sie geprüft? Oder sind sie nach dem Augenschein gegangen? Denn Jesus kam ja aus Galiläa. Was denkt ihr? Gibt es im Alten Testament Propheten, die aus dem Norden Israels kamen? Aus der Ecke Nazareth? Jetzt seid ihr Bibelkundigen da.
Ich denke zum Beispiel Elia.
Elia, bin ich mir nicht sicher. Müsste ich nachgucken. Aber es gibt zwei. Einer ist davon sehr bekannt. Der Jona. Der Jona, der war aus dem Norden. Aus der Nähe von Nazareth und Nahum. Also, aber stimmte das über Jesus? Haben wir schon gesagt. Jesus war nicht in Galiläa geboren. Er kam zwar, seine Familie kam zwar aus Nazareth, aber wo sind sie hingezogen zur Geburt? Nach Bethlehem. Also sie waren nicht informiert. Sie haben sich nicht wirklich mit dem Wort Gottes auseinandergesetzt. Und ich sage immer Leuten, ich arbeite ja auch viel mit Moslems oder habe viel mit Moslems zu tun. Und da hört man immer diesen Standardsatz, ja, die Bibel ist verfälscht und dies und das und jenes. Und dann stelle ich ihnen eine Frage und sage ihnen folgendermaßen, hast du das jemals geprüft? Woher weißt du das? Und wo ist die Bibel verfälscht? Da guckt nämlich ganz groß an und sagt, nö, keine Ahnung. Da sage ich, ja, aber woher weißt du das? Ja, der Mullah hat es gesagt. Der Mullah hat es gesagt. Da habe ich gesagt, aber du kannst doch selber den Koran prüfen oder die Bibel prüfen und sagen und gucken, was es war und vergleichen. Nee, das macht der Mullah für mich. Das ist so gefährlich. Ja. Und ihr könnt Leute Mut machen. Ihr hört sicherlich auch viele Argumente in Bezug auf die Bibel zum Beispiel. Ja. Mach den Leuten Mut, setz dich selber mit dem Buch auseinander. Fang an zu lesen. Und ich sage ihnen sogar, das ist gefährlich. Ich sage ihnen, wenn du in der Bibel selber liest, das ist gefährlich. Weil das Buch ist ein lebendiges Buch. Es redet. Gott selbst redet durch sein Wort. Und es bewirkt etwas in deinem Leben. Ja? Und das macht sie hoffentlich noch interessierter am Wort Gottes. Ja? Dass sie sich selber damit auseinandersetzen. Und hier sehen wir, die Leute haben nur etwas aufgenommen, was gehört. Sie haben es nicht selber geprüft. Sie sind nach dem Augenschein gegangen und haben nicht geprüft. Und da sollen wir den Menschen Mut machen, auch zu prüfen. Also wir sehen, dass hier eine sehr große Spaltung im Volke war. Sie waren gespalten über diesen Jesus, über diesen Messias. Und das ist bis heute so geblieben, oder? Das ist nach wie vor heute, wenn du den Namen Jesus erwähnst, gibt es sehr viele Meinungen. Eine ganze Bandbreite. Es hat sich nicht geändert. Es ist nach wie vor heute noch so. Und jetzt kommen wir jetzt in den verbleibenden 5 Minuten zu dem Eigentlichen. Was ist denn der Unterschied, was macht es denn für einen Unterschied in meinem Leben, wenn ich zu der Quelle des Lebens komme? Wenn ich die Wahrheit erkenne, und das wird uns berichtet jetzt in Vers 37 bis 39, und was ist dazu notwendig, um das zu erkennen? Was muss geschehen in meinem Leben, damit diese Decke von meinen Augen wegkommt, damit ich Jesus als den Retter erkenne? Und wir werden feststellen, es ist nicht viel. Lesen wir die Verse 37 bis 39. Aber am letzten Tag, also das Fest ging über 7 Tage, und am letzten Tag, dem großen Tag des Festes, stand Jesus auf und rief und sprach, wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, hier kommt wieder das Wort Gottes ins Spiel. Der Glaube kommt aus der Predigt, die Predigt aber aus dem Wort Gottes. Wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagte er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, welche an ihn glaubten, denn der Heilige Geist war noch nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Was muss geschehen? Und was macht es für einen Unterschied in meinem Leben, wenn Jesus die Quelle meines Lebens wird? Und das Erste, was wir hier finden, was Jesus sagt, wenn jemand dürste. Was heißt das, Durst zu haben? Man hat eine Not. Ja? Wart ihr schon mal in der Wüste? Wer von euch war schon mal in der Wüste? Sahara oder irgendwo. Ja? Und wenn man da so lange unterwegs ist, da kriegt man was? Durst! Und was ist, wenn man länger nichts trinkt? Ja? Also ohne Essen kommt der Mensch relativ lange aus, das muss ich die Mediziner fragen, aber ohne Wasser oder ohne Flüssigkeit, was passiert dann mit uns? Ja? Wir trocknen aus, wir verdursten. Und das ist die einzige Bedingung, die Jesus stellt an uns Menschen. Wenn jemand zu Jesus kommen will, der muss durstig sein. Und jetzt guck mal in unsere Welt. Jeder Mensch ist durstig. Ist das richtig? Nur er sucht an der falschen Stelle, um getränkt zu werden. Und was es da alles an Angebote gibt, um seinen Durst zu stillen. Aber Gott hat den Menschen so konzipiert, dass nur in Verbindung mit ihm er wirklich lebt. Wahres Leben erlebt. Aber dieser Hunger im Grunde genommen ist in jedem Herzen verankert. Jeder ist auf der Suche, diesen Hunger zu stillen, diesen Durst zu stillen. Er weiß nur nicht wo. Und Jesus sagt hier, wenn jemand zu mir kommt, der durstig ist, dem werde ich zu geben, was? Zu trinken. Und wisst ihr, manchmal ist so unsere Vorstellung, dass wenn wir zu Jesus kommen und er sagt, er gibt uns was zu trinken, dass das etwas ist wie, so, ich gebe jetzt Detlef hier diese Flasche Wasser und jetzt sage ich, komm Detlef, trink mal einen Schluck. So ist es nicht gemeint. Jesus gibt nicht etwas zu uns, sondern was gibt er? Eine Quelle? Wer ist denn diese Quelle? Jesus selbst. Er gibt sich selbst uns. Ist das ein Unterschied? Wisst ihr, was wahrer Glaube ist? Nicht nur, dass wir eine Entscheidung für Jesus treffen, sondern es ist, zu Jesus zu kommen als die Quelle des Lebens. Das ist wahrer Glaube. Es ist zu Jesus oder Jesus als die Quelle des Lebens in mein Leben hineinzulassen. Und wenn wir das tun, dann leben wir von der Quelle und aus der Quelle. Sie wird zu einer Quelle in uns. Wir haben vorhin den Text gelesen, Johannes 4. Ja? Lesen wir es nochmal, 13, 14, was Jesus da sagt. Er sagt, Jesus sprach zu ihr, jeden, der von diesem Wasser trinkt, der wird wieder dürsten. Und das ist, was die Menschen erleben. Sie versuchen, ihren Durst zu löschen, nur an der falschen Stelle. Und sie werden immer wieder durstig. Weil all das, was die Welt anbietet, nie diesen Durst löschen kann. Ist zum Scheitern verurteilt. Egal, was man macht, man wird immer durstig bleiben. Und so ist der Mensch permanent auf der Suche, was Neuem zu entwickeln. Ja? Wir leben in einer Welt, wo permanent neue Dinge angeboten werden, die angeblich den Menschen glücklich machen. Machen sie das? Sie machen ihn abhängig, aber nicht glücklich. Und hier sagt Jesus, jeden, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, was Jesus selber ist, ja, wird in ihm zu einer Quelle von Wasser werden, das bis ins ewige Leben quillt. Jesus möchte die Quelle unseres Lebens sein. Und wenn das geschieht, dann heißt es hier, dann wird aus unserem Leib Ströme lebendigen Wassers fließen. Das ist dann das Christenleben. Das veränderte Leben. Ein Leben, das erfüllt ist
Nicht immer einfach, aber erfüllt. Ein Leben, das sich lohnt zu leben. Und was hineinfließt in die Herrlichkeit, das ist unsere Bestimmung. Das ist die Bestimmung des Menschen. Er ist nicht dafür geschaffen, um zu sterben und auf ewig verdammt zu werden. Gott möchte nicht, dass nicht einer verloren geht, aber auch nicht einer. Der Mensch ist geschaffen in Beziehung zu Gott. Nur da funktioniert er. Und nur da findet er wahre Erfüllung. Und Jesus kommt durch seinen Geist in uns und will das Leben leben, was Gott gefällt, durch uns. Nicht mehr und nicht weniger. Was ist die Bedingung? Durstig. Durstig. Und wisst ihr, damit schließe ich jetzt, im Grunde genommen, auch wenn wir die Quelle in unserem Leben haben, denke ich, es ist immer gut zu wissen, wir bleiben auch ein Stück weit durstig. Und ich hoffe, wir sind durstig nach dem Herrn Jesus. Dass wir immer wieder neu auch, denn jemand hat das mal so gemacht, wir sind wie so ein Eimer, der wird gefüllt, aber der hat ein Loch. Und dann läuft das irgendwie wieder raus und wir müssen wieder neu erfüllt werden. Und das Wichtige ist, dass wir durstig bleiben bei Jesus und von ihm immer wieder uns tränken lassen. Dazu dient der Gottesdienst, dazu dient das Wort Gottes, dazu dient die Gemeinschaft, das Gebet, das Weitersagen, das Evangelisieren. All das dient auch dazu, dass wir immer wieder ja, aus der Quelle schöpfen. Und dass der Herr Jesus immer größer wird in uns. Und dass er all unsere Bedürfnisse, die wir haben, erfüllt. Wir brauchen nichts anderes mehr zu suchen. Und damit schließe ich aus diesem fatalen Bild aus Jeremia Kapitel 2, das kennen wir auch in Bezug auf das Volk Israel, das so viele Privilegien hatte und so viel Segen erfahren hat von Gott über die Maße. Aber er sagt über dieses Volk Folgendes in Kapitel 2, Vers 13, denn mein Volk hat eine zweifache Sünde begangen. Mich, die Quelle des lebendigen Wassers, haben sie verlassen, um sich Zisternen zu graben, löchrige Zisternen, die kein Wasser halten. Das ist ein schönes Bild. Ich hoffe, dass jeder von uns hier heute Morgen bei der Quelle des Lebens ist und aus dieser Quelle immer wieder neu erfrischt und belebt und verändert wird. Und Jesus ist diese Quelle. Deswegen wollen wir ihn kennenlernen, immer mehr erkennen, wer er ist. Dass wir immer mehr auch begeistert und mit Leidenschaft diesem Jesus nachfolgen. Und bereit sind dafür auch zu leiden, wenn es sein muss. Das ist die Essenz eigentlich so vom Christsein. Dass Jesus die Quelle meines Lebens geworden ist. Und er alles in allem ist. Und Paulus sagte das in den Versen in Philippa 2. Christus ist, oder Kapitel 1, Vers 21, Christus ist mein und Sterben ist Gewinn. Lass uns beten. Vater, wir wollen jetzt danken für dein Wort. Danke, dass du bereit warst, dein Liebstes uns zu geben, deinen Sohn. Herr Jesus, wir danken dir, dass du bereit warst, dein Leben für uns zu lassen, damit wir Leben haben, Leben in Fülle. Danke dafür, Herr Jesus. Und lass uns immer wieder lernen, auch aus dieser Fülle zu leben. Und bewahre uns davor, in löchrigen Zisternen zu buddeln und zu graben, um da was zu finden. Herr, schenke, dass wir immer wieder deine Größe und Herrlichkeit sehen. In all dem Chaos, Herr, dass du für uns so groß bist, dass alles andere verblasst, wenn wir dich sehen. Und danke, Herr, dass du einen Plan für unser Leben hast und dass wir in dir geborgen sind und dass wir ruhen dürfen in diesem Wissen, dass du über allem stehst. In Jesu Namen. Amen. Amen.